Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Raphael Smarzoch
und Mike Herbstreut.
Mike, kennst du Kenneth Goldsmith?
Ich kenne Kenneth Goldsmith nicht, muss ich sagen. Und weiß, dass ich vermute schon, das wird dir übel aufstoßen.
Überhaupt nicht. Nein, okay, man muss um Gottes Willen, man muss überhaupt nicht alles kennen. Ich verrate dir aber, wer Kenneth Goldsmith ist. Das ist ein US-amerikanischer Poet, der sehr internetaffin ist und das Netz so als Inspirationsquelle für seine Poesie verwendet. Er hat zum Beispiel Teile des Internets ausgedruckt, war ein Befürworter damals, als es um diese Plagiate ging, des künstlerischen Plagiats, und oder hat auch im Weißen Haus vor den Obamas Verkehrsnachrichten als Gedicht vorgelesen.
Klingt nach einem ganz lustigen Typen.
Es gibt's auch bei YouTube, also solltest du dir mal angucken. Der hat dann so eine Art kunterbunten Anzug an, also sieht aus wie so ein Paradiesvogel und liest dann wirklich so die Verkehrsnachrichten New Yorks als Gedicht. Okay. Hat schon etwas sehr, sehr Schönes. Aber warum ich Kenneth Goldsmith so in den Mittelpunkt jetzt rücke, ist, ich habe mal einen Vortrag von ihm gesehen und in diesem Vortrag animierte er seine ZuhörerInnen, währenddessen aufs Handy zu schauen, und ich konnte das so richtig fühlen.
Wieso das?
Weil es so etwas Beruhigendes hat, aufs Handy zu schauen, also während man einer Person zuhört. Also auf mich wirkt das, also ich fühle
Findest
mich
du das da, nicht respektlos?
Ich glaube, die Diskussion der Respektlosigkeit anno 2020, wenn Handys praktisch zum dritten Arm geworden sind, ist mittlerweile doch ein wenig obsolet. Findest du nicht?
Ich weiß nicht, ich finde es immer komisch. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, am Tisch sitze und die Person guckt immer auf ihr Handy.
Okay, so. Wenn du ein Gespräch unter vier Augen hast,
genau.
Fair enough so. Mhm. Ne? Aber was ist, wenn du in einem Vortrag sitzt, 100 Leute sind da, und dann holst du dein Handy raus, findest du das dann auch respektlos,
so,
der Vortragende und
Person
gegenüber?
Nee, das mache ich selber die ganze Zeit.
Siehst du? Und ich finde das halt einfach, wie gesagt, das hat etwas sehr Beruhigendes. Man kann das natürlich auch wiederum drehen. Also Mark Fischer zum Beispiel in seinem Buch Kapitalistischer Realismus gibt es keine Alternative. Das ist ein Kulturkritiker gewesen, Mark Fischer, und der berichtet da von einem Studenten, der während des Unterrichts Kopfhörer im Ohr hatte, also allerdings da keine Musik hörte, nachdem er darauf angesprochen wurde, sondern die Dinge einfach nur im Ohr hatte. Und das kann man auch so sehen, also offenbar ist auch diese Vorstellung wieder, ans Handy gekoppelt zu sein, wiederum auch etwas positiv konnotiertes oder wiederum, wie Mark Fischer das darstellt, dieser Serotoninfluss, der durch das Internet ausgelöst wird, auch etwas grundlegend Negatives, was abhängig Machendes. Aber die Unterhaltungsindustrie, die reagiert da jetzt auch drauf. Und zwar entstehen angeblich immer mehr Serien, wie zum Beispiel bei Netflix, die darauf konzipiert sind, währenddessen aufs Handy zu gucken.
Das ist für mich ja immer so ein Moment, in dem ich denke, wenn ich eine Serie gucke und hole mein Handy raus, dann merke ich irgendwie immer so, vielleicht sollte ich diese Serie gar nicht gucken. Also anscheinend überzeugt die mich nicht so sehr, dass ich die ganze Zeit abdrifte. Also das ist, glaube ich, bei fiktionalen Sachen so. Mhm. Ich mache das gern auch nebenher bei so Reality-TV-Sachen. Finde ich, geht das ganz gut. Mhm. Aber wenn ich mir wirklich so eine fiktionale Serie oder einen Film angucke und ich merke, ich gucke die ganze Zeit aufs Handy, dann mache ich den oder die Serie dann meistens aus und denke dann lieber was anderes.
Also gibt es unterschiedliche Gattungen sozusagen, Genres vielleicht auch, von Serien, bei denen man das machen kann, oder von TV-Formaten, bei denen man das machen kann. Und deswegen gibt es einen neuen Begriff dafür, der nennt sich Ambient-TV. Und was Ambient-TV genau ist, das stellt uns Julian Ignatowitsch vor.
Emily liebt ihren Job.
Die Leistung, das macht mich eben glücklich und zufrieden.
Seit sie vom langweilig grauen Chicago ins romantisch schillernde Paris versetzt wurde, noch mehr.
Die Arbeit hat mich hergebracht in diese wunderschöne Stadt.
Doch in Paris stellt sie fest, die Franzosen sind anders, rauchen und fluchen, kleiden sich viel freizügiger als die prüden Amerikaner und ja, sie sprechen sogar eine fremde Sprache.
Hallo, bonjour, ich bin Emily Cooper.
Vous êtes, je comprends pas, désolé.
Die neue Netflix-Serie Emily in Paris bedient bereitwillig alle transatlantischen Klischees. Sie zeigt Paris als romantischen Sehnsuchtsort zwischen jahrhundertealter Kultur und lasziven Flirt. Und ihre amerikanische Protagonistin als moderne Karrierefrau, die im Modesektor als Social-Media-Managerin arbeitet, die neuesten Kleiderkollektionen trägt und diese auf Instagram präsentiert.
Also im Social-Media-Bereich ist noch mehr drin.
Sehr seichte Unterhaltung ist das. Die Serie hat in den USA eine Diskussion um einen neuen Fernsehtrend ausgelöst. Ambient TV hat der New Yorker diese Art von Berieselung genannt und glaubte damit, ein vermeintlich neues Phänomen zu bezeichnen.
Es ist nichts Neues, das gibt es schon ganz lange. Es gibt sogar schon ein Buch mit dem Titel Ambient TV.
Klärt Medienwissenschaftlerin Kathleen Loke von der Uni Flensburg auf.
Das ist eigentlich, wenn Fernsehen in Flughäfen oder Wartesälen, wenn Fernsehen nebenbei läuft, um eine Umgebung zu schaffen, um eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen. Und so könnte man es auch übersetzen, also Ambient TV als Umgebungsfernsehen, was einfach eine bestimmte Atmosphäre schaffen soll. Und das ist nichts Neues, das gibt es schon seit den 40er Jahren.
Neu ist vielleicht, dass wir uns die Wartesaalatmosphäre zunehmend freiwillig ins Wohnzimmer holen. Für Medienwissenschaftlerin Loke ist eine Serie wie Emily in Paris vor allem deshalb interessant, weil sie verrät, wie wir heutzutage Fernsehen gucken.
Eben, dass es ganz normal geworden ist, dass man nebenbei das Handy nicht mehr aus der Hand legt, sondern diese Second-Screening-Aktivitäten, also mit einem zweiten Bildschirm, entweder auf Twitter oder eben irgendwelche anderen Sachen nebenbei einfach macht.
Insofern erkennen wir uns quasi in Emily wieder, die in der Serie immerzu reflexartig das Handy hervorholt, Textnachrichten verschickt oder Fotos für die sozialen Netzwerke aufnimmt.
Bonjour Paris.
Hi Chicago.
Und es ist kein Zufall, dass die Serie selbst zum Social-Media-Trend wurde, mit 1,1 Millionen Followern auf Instagram. Die wenig komplexe Handlung, die anspruchslosen Dialoge und schablonenartigen Figuren, also alles das, was die Serie so leicht nachvollziehbar macht, dürften dabei nur hilfreich gewesen sein.
Hier haben wir jetzt eine Alternative, die man fast schon wie so eine Verschnaufpause zwischendurch nehmen können. Also wenn wir mit Hartmut Rosa an diese Idee der Beschleunigung, also unser Leben wird beschleunigt, immer weiter fragmentiert und so weiter.
Hartmut Rosa, der deutsche Soziologe, der von der sozialen Beschleunigung in der Moderne sprach.
Wenn man daran denkt, dann kann man sich diese Serien, die so sehr einfach gestrickt sind im Prinzip, so ein bisschen als so eine Oase der Entschleunigung vorstellen.
Die Entschleunigung ist jetzt also im Streaming-Bereich angekommen. Zuerst waren da die HBO-Qualitätsproduktionen wie Breaking Bad, The Sopranos oder The Wire, die den Serienhype in den Nullerjahren auslösten. Dann in den Zehnerjahren folgte das Massenphänomen Binge-Watching. Und jetzt erobern Netflix und Co. also auch einen Bereich, der eigentlich lange den linearen Programmen vorbehalten war und der für sich genommen ebenfalls nichts Neues ist. Das Berieselungsfernsehen.
So who would you be if $100,000 was on the line?
Mit Reality-TV-Formaten wie The Circle oder Terrace House, Koch- und Wohnshows wie Chef's Table oder Interior Design Masters und eben Serien wie Emily in Paris.
Kurz nach Bonjour war ich raus.
Medienwissenschaftlerin Loke glaubt,
dass Netflix einfach versucht, wirklich den Markt komplett zu okkupieren fast schon. Also wirklich für alles was anzubieten. Alle Nischen zu füllen und eigentlich dieses zentrale Ziel dahinter, die Abonnenten und Abonnentinnen vom Fernsehen weg zu Netflix zu lotsen. Ich meine, was fehlt, sind noch Nachrichtensendungen.
Die auch bald kommen könnten. Genauso wie ein lineares Angebot, das Netflix derzeit in Frankreich schon testet. Und das den Vorteil hat, Stichwort Second Screening, dass man zeitliche Gemeinsamkeiten zwischen den Zuschauern schafft. Der Streaming-Riese hat sein Programm in den vergangenen Jahren in alle erdenklichen Richtungen diversifiziert und globalisiert. Bietet Dokumentationen genauso an wie Kindersendungen, Animes oder südkoreanisches K-Drama. Diese Strategie ist das eigentlich Bemerkenswerte. Zum vermeintlichen Phänomen Ambient TV lässt sich dagegen sagen, dass das Neue nur darin besteht, das Alte zeitgemäß zu adaptieren. Denn Emily in Paris könnte man ganz klassisch auch als Seifenoper bezeichnen, die zugegeben sehr hochwertig gemacht und mit einem überdurchschnittlichen Budget ausgestattet. Letztlich aber nur eines ist: belanglos.
Das war der Corso-Podcast mit Raphael Smarzoch
und Mike Herbstreuth.
Sie können uns hören in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Oder
natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt.
Spotify zum Beispiel, aber auch ganz klassisch auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/Corso. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.